Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 25. Februar, ungefähr 10:30 Uhr morgens. Und letztes Mal haben wir noch gesagt, es ist nicht so viel los an den Märkten, aber die letzten Tage gab es doch einige heftige Kursbewegungen, vor allem so Highflyer wie Hims & Hers, Nu oder auch Palantir, die sind ordentlich unter die Räder gekommen, alle drei teilweise deutlich über 20%. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Die Nvidia-Earnings stehen bevor, das heißt, es könnte noch mal sehr viel ungemütlicher werden, dass ohnehin, also year-to-date kann man ja sagen, Amerika nicht gut gelaufen bisher, dafür aber China und vor allem Deutschland sehr gut gewesen. Das wollen wir noch so ein bisschen thematisieren. Man kann allerdings auch sagen, ja, ich habe jetzt gerade erst wieder frisch gelesen, dass vor allem die Herstellerpreise in den USA auf einem mehrjährigen Hoch sind, also auf dem höchsten Stand seit 2 Jahren, und das sorgt dann auch so ein bisschen für Ängste, dass hier der Inflationsdruck wieder größer werden könnte. Ja, es ist aktuell etwas ungemütlich, aber ich mahne an der Stelle auch immer mal, dass man sich zurückerinnern sollte an die letzten beiden Jahre, wie gut es da gelaufen ist, ja. Und es natürlich nicht immer so weitergehen kann. Und das haben wir ja auch immer schon auch hier im Podcast gesagt. Also das ist alles völlig in Ordnung, was da gerade an den Märkten los ist. Also dass auch mal die Amerikaner ein bisschen durchschnaufen. Ist für mich persönlich zumindest völlig verständlich. Aber natürlich wollen wir jetzt mal so auf die ganzen Geschehnisse gucken, auch gerade bei diesen Highflyern, weil bei allen drei gab es auch tatsächlich News, also die sind nicht nur einfach so nach unten gegangen. Darauf gehen wir ein bisschen ein und ob wir das schon jetzt als Chance sehen oder nicht. Und natürlich gehen wir auch ansonsten noch auf aktuelle Geschehnisse ein. Ja, dann gebe ich wie immer an den besser Informierten ab. Dann erzähl mal, was hat sonst so die Märkte bewegt in den letzten Tagen?
Genau, also wir hatten ja nochmal, wenn wir kurz mal zurückblicken auf letzte Woche, da hatten wir ja nochmal so ein neues Allzeithoch, auch im S&P, das war so ein Gewürge, da hatten wir schon drüber gesprochen, dass da irgendwie die Dynamik fehlt. Und so ein bisschen den Auslöser haben dann die Walmart-Zahlen gegeben, wo auch die Aktie ja wirklich ungewöhnlich stark unter Druck geraten ist. Und dann jetzt so ein bisschen doch die Ängste hochkommen, dass die US-Wirtschaft deutlich abkühlt. Es gibt doch jetzt diverse Indikatoren, die darauf hindeuten. Ich habe jetzt auch wieder gelesen, die Schätzungen jetzt fürs zweite, ich glaube fürs dritte, vierte Quartal sind jetzt nur noch bei 1,5% Wachstum statt 2,5%. Also da trübt sich so ein bisschen ein, und man muss das ja so ein bisschen im Kontext sehen, ja. Also wenn ich jetzt auch US-Verbraucher wäre und du weißt nicht genau, was passiert jetzt, gibt's jetzt hier Zölle, was ist mit den Jobs, wird da vielleicht hier durch Doge auch noch meine Stelle platt gemacht und so, ja. Oder wie geht's insgesamt weiter, dass man da so ein bisschen auf die Bremse drückt als Verbraucher, ist vielleicht auch nicht ganz ungewöhnlich. Und ja, was wir jetzt schon gesehen haben, ist vor allen Dingen Tech-Werte, und gestern waren es vor allen Dingen so die Highflyer, so Momentum-Titel, die hat es richtig zersäbelt. Also der Index war ja in Anführungszeichen nur so 1% im Minus, aber holy moly, also einzelne Aktien 5-10%, das ist schon heftig gewesen. Und es sieht so ein bisschen jetzt auch angeschlagen aus. Also du hast gesagt, Nasdaq 100 ist auch nur noch knapp im Plus dieses Jahr. Ich glaube, der Nasdaq Composite fast gar nicht mehr. Und wir haben jetzt die letzten 3 Tage 3 dicke rote Kerzen gehabt. Wir sind jetzt auch so unter die 50-Tage-Linie und 20-Tage-Linie, also die kurzfristigen Trends könnten jetzt brechen. Und ja, da ist jetzt die große Frage, kommt jetzt ein größerer Dip oder wird das Ganze wieder aufgefangen, dass dieser erste Dip gekauft wird? Ist ganz schwer zu sagen, meiner Meinung nach. Was aber auffällt, dass jetzt auch, wenn man das jetzt heute zum Beispiel anschaut, also wir nehmen ja jetzt dienstags auf, kurz vor Mittag, kurz vor 11, dass der DAX sich gerade schon wieder ins Plus vorarbeitet, nur die US-Futures sind im Minus. Also man hat irgendwie wirklich das Gefühl, dass das Geld ein bisschen vom US-Markt abgezogen wird und in China, Deutschland, Europa verteilt wird. Ja, wir haben ja die ganzen Headlines noch bezüglich Friedensverhandlungen. Da soll es ja angeblich diese Woche vielleicht noch zu einem Abschluss kommen, zu einem Friedensvertrag. Gab sogar Meldungen jetzt, dass USA und Russland wieder wirtschaftlich zusammenarbeiten wollen und so weiter, ne? Also kann man so oder so alles sehen, ne? Ob da jetzt der Putin der Gewinner ist oder Trump den Russen zu sehr entgegenkommt. Aber wenn es zumindest noch Frieden geben sollte, wäre das, glaube ich, für Europa positiv. Und dementsprechend, vielleicht liegt es auch daran, dass die Märkte hier so ein bisschen Aufwind haben. Was ja noch gekommen ist, die Wahlergebnisse, ihr habt es ja mitbekommen. Es sieht ja alles sehr stark danach aus, dass es CDU mit der SPD macht. Und dann ist so zumindest ein bisschen Hoffnung da, dass ja, Deutschland wieder ein bisschen in Fahrt kommt. Heute Morgen habe ich noch im Radio, ich war beim Sport, lese ich noch im Radio, Lars Klingbeil, er sagt direkt, ja, die letzten Forderungen und sowas, ne? Also ganz einfach wird es auch nicht. Also da jetzt so rosa-rot zu sehen, ist, glaube ich, auch ein bisschen zu optimistisch. Aber ja, vielleicht tut sich ein bisschen was. Zumindest die Aktien sehen ganz gut aus. Und ansonsten, ja, ich guck mal die anderen Nachrichten, die noch kamen, was vielleicht noch ganz spannend ist. Wir haben ja auch etwas drüber gesprochen bei Starbucks, dass die Investoren da eigentlich schon öfters gefordert haben, dass das Geschäft in China abgespalten wird. Und jetzt tut sich da anscheinend ein bisschen was. Ich muss es gerade nochmal aufmachen, dass dort zumindest Vertreter nach China gereist sind. Ich muss mal gerade, genau, CFO unter anderem. Und sie diskutieren hier einen Anteil an ihrem China-Business an Finanzinvestoren zu verkaufen. KKR, Fountainvest, PAG und ja noch andere. Also da überlegt man aber auch noch, wie hoch der Anteil sein soll und so weiter. Also Starbucks hat ja mit drüber gesprochen, dass das so ein bisschen, ja, da ist sehr viel Positives eingepreist. Aber wenn natürlich diese Abspaltung kommen sollte, könnte das sogar eher auch nochmal ein bisschen helfen. Genau, und ansonsten, es gibt sehr viel Lärm. Du hast gesagt, also wir haben ja schon oft so dieses Thema gehabt, wie wichtig jetzt die Nvidia-Zahlen werden. Und für mich hat diese ganze Story jetzt mit diesem unfassbaren Wachstum in KI doch jetzt einige Risse bekommen, zumindest für die Chipbauer. Es gab am Freitag und am Wochenende nochmal viele Meldungen. Es war TD Cowen, die haben gesagt, dass wohl Microsoft jetzt so ein bisschen schaut und teilweise auch irgendwie Verträge gekündigt hat, was Rechenzentren angeht. Sie haben das zwar dementiert, da sagen nur, sie switchen da teilweise ein bisschen, aber dass dieses unendliche Wachstum halt nicht ewig weitergeht, ist eigentlich auch klar. Und jetzt haben sie, glaube ich, so die ersten Angst, dass es da so ein bisschen überinvestiert wird. Ja, und diese Story muss man natürlich auch im Blick haben. Wenn man jetzt die Nvidia-Zahlen anschaut, du kannst ja gleich nochmal was zu den Aussichten sagen. Aber wenn da auch nur der Hauch von, ja, die Nachfrage kühlt etwas abkommt, dann kann ich mir vorstellen, könnte auch die Aktie runterkommen. Wobei ich glaube, und das hat auch Wedbush gesagt, es gibt ein Beat and Race, also nochmal, dass es besser aussieht. Was aber auch noch ganz spannend ist, es gab ja diese ganzen DeepSeek-Meldungen, dass sie das ja geschafft haben mit alten Chips und so weiter. Und dadurch ist es jetzt wohl so, dass auch Tencent und Co. diese beschnittenen älteren Chips von Nvidia bestellen und die halt trotzdem nutzen können, um Modelle effizient zu trainieren. Also ja, man weiß es aktuell echt noch nicht oder es ist ganz schwer einzuschätzen, wie das jetzt alles weitergeht. Aber Unsicherheit ist nie gut und da die Aktien gut gelaufen sind, sorgt es eben dafür, dass ja eben mal Luft abgelassen wird. Und eine Sache noch vielleicht, bevor ich an dich abgebe. Man hat das gesehen und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Trugschluss. Nur weil ein Unternehmen gut ist oder einen guten Track Record hat, heißt es halt nicht, dass die Aktie nicht fallen kann. Wir haben das auch in dem Bärenmarkt gesehen. Da hatte ich mir auch irgendwann mein Depot vollgeladen im Trading Depot mit nur tollen Unternehmen. Aber ey, Shopify ist da, glaube ich, um 80% gefallen. Cloudflare ist um 80% gefallen. Schaut euch Nvidia an, die ist auch schon ganz oft 50%, 60%, 70% gefallen. Also ne, nur so zu agieren, von wegen, ja, nee, es kann ja nicht fallen, weil die Unternehmen so toll sind, so funktioniert es nicht an den US-Börsen, weil halt auch die Bewertungen sehr hoch sind, was aber trotzdem sinnvoll ist, meiner Meinung nach, wenn es mal rappeln sollte, dass man vor allen Dingen bei solchen Unternehmen zugreift, die eben einen super Track-Record haben, qualitativ hochwertig sind, dann vielleicht irgendwann fair bewertet sind, und da sprechen wir ja gleich über das ein oder andere Unternehmen, denn wie gesagt, es hat jetzt zuletzt auch schon wieder echt teilweise ordentlich gerappelt. Und wenn man so sieht, sind viele Aktien, selbst in Palantir, gerade wieder im Bärenmarkt, ja, also über 20% vom Hoch verloren, das ist sehr, sehr krass. Aber ja gut, wie sieht's denn aus bei Nvidia? Und sag mal, was rechnest du denn? Ne? Gibt es eine positive Marktreaktion oder eine negative?
Also man muss ja jetzt eins mal festhalten, also auf die Zahlen wird ja jetzt so diese kompletten letzten, also so diese Risse, wo du ja gerade angesprochen hast, das dürfte eigentlich bei den Zahlen noch überhaupt nicht zu sehen sein. Das wäre, wenn dann eher so gegen Mitte, Ende des Jahres, wobei man aber ja auch sagen muss, die ganzen großen, also die Big Techs, die haben ja schon alle ihre Zahlen veröffentlicht und alle waren ja weiterhin auf der Seite, dass sie sehr viel Geld dieses Jahr eben in die Infrastruktur reinstecken möchten. Und da wäre ja Nvidia weiterhin der große Gewinner. Man muss allerdings natürlich auch dazu sagen, also die Aussichten oder jetzt die Erwartungen für dieses Quartal, die sind halt trotzdem trotzdem verdammt hoch. Also der Markt rechnet damit, dass sie 38,2 Milliarden Umsatz machen. Das ist ein Plus zum Vorjahr von über 72%. Das ist schon mal ordentlich, ja. Man rechnet auch damit, dass der Rohertrag um über 65% steigert und auch das EBITDA soll über 70% wachsen. Also da merkt man schon, die Erwartungen sind verdammt hoch, Gewinnwachstum ebenfalls über 60% und das sind schon 21 Milliarden Dollar Gewinn, also in einem Quartal. Ja, also das ist Wahnsinn, was da für Zahlen aufgerufen werden. Deswegen, ich glaube, dass die Luft aktuell echt dünn ist, jetzt da für positive Überraschung zu sorgen. Denn selbst wenn die Zahlen übertroffen werden, man weiß ja jetzt schon ungefähr, was die Großen investieren möchten. Und ich glaube, da können sie fast nur auf der Verliererseite dann sein. Also es kann fast nur negative Überraschung geben. Denn wo soll jetzt auf einmal die positive Überraschung herkommen? Das fällt mir so ein bisschen schwer aktuell, das zu glauben. Deshalb würde ich sagen, es könnte schwierig werden für Nvidia nach den Zahlen, auch wenn die wahrscheinlich nochmal besser werden als vom Markt geschätzt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich könnte mir vorstellen, wobei man auch sagen muss, Nvidia ist nie wirklich vorsichtig jetzt zuletzt gewesen, gab aber halt auch keine Gründe so mit den Aussichten. Ja, es ist eine schwierige Situation, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt bei den Zahlen dann doch mal so ein bisschen unter Druck geraten, weil die Aussichten vielleicht doch eher etwas unter der Markterwartung dann sein werden. Ja,
ja, schwer zu sagen. Also genau, du hast gesagt, also dieses Quartal wird nochmal außerordentlich gut. Wedbush hat gesagt, wobei der Dan Ives ist immer extrem bullish einfach. Na, egal was passiert, auch bei Palantir immer bullish, bullish, hoch, Kaufchance, also darfst du auch nicht zu ernst nehmen. Sie rechnen mit einem Clear Beat and Raise, also einem klaren Übertreffen der Schätzungen von 85 Cent pro Aktie und diesen 38,15 Milliarden. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie wahrscheinlich Richtung 39 bis 40 Milliarden landen, aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob das halt einfach reichen wird. Ja, es kann trotzdem auch noch sein, dass natürlich noch fürs nächste Quartal die Aussichten weiterhin gut sind, aber vielleicht kommen da noch im Call dann so die ersten Fragen, wie sieht's fürs nächste Jahr aus? Und also ich glaube schon, also das war ja auch Dan Ives, Dan Niles, der hatte ja gesagt, ab der zweiten Hälfte des Jahres 25 rechnet er mit einer Abkühlung. Wenn ich da jetzt so sehe, dass das KI-Training teilweise effizienter wird, wie man DeepSeek gesehen hat, und dass jetzt Microsoft so ein bisschen zumindest da adjustiert, ne, und nicht mehr halt blind nur noch neue Rechenzentren baut, dass da irgendwann vielleicht der ein oder andere merkt, das hatten wir auch schon oft besprochen, dass man vielleicht zu viel investiert hat und die Geschäftsmodelle noch gar nicht da sind, um damit Geld zu verdienen und dann irgendwann auf die Bremse getreten wird und dann vielleicht auch hart auf die Bremse getreten wird. Dass wenn diese Aussichten dann kommen, dann wird halt natürlich auch Nvidia unter Druck geraten. Klar, sie verdienen aktuell viel Geld, weil sie auch Monopolmargen haben, aber auch das ändert sich natürlich dann in einem Markt, wo es dann nicht mehr vom Angebot begrenzt ist, sondern wo die Nachfrage halt nachgibt. Dann müssen sie auch mit den Preisen runtern oder was jetzt die Chinesen machen, dass sie gar nicht mehr die allerteuersten und neuesten Chips brauchen, sondern auch ältere nehmen können, ja, weil man auch damit die Modelle gut trainieren kann. Also allein diese Unsicherheit sorgt halt dafür, dass noch ein bisschen was hinterfragt wird. Ne? Und deswegen ist es nicht ausgemachte Sache, dass die Aktie jetzt positiv reagiert, zumal wir jetzt zuletzt auch echt eher wieder negative Reaktionen hatten.
Ja. Genau, also es bleibt interessant und wir werden auf jeden Fall natürlich die Nvidia-Zahlen für euch dann präsentieren beziehungsweise die durchsprechen. Genau. Was es noch für eine Meldung gab, das Bildungsunternehmen Check, das kennen vielleicht einige, die hatten wirklich katastrophalen Verlauf in den letzten Zeit. Mhm. Die haben Google jetzt verklagt und zwar ist es jetzt so, im Zuge mit diesen ganzen Chatbots und so, da hat ja auch Google beziehungsweise Alphabet an seinem Produkt gearbeitet und da geht es jetzt darum, dass die so eine Art Suchzusammenfassung KI generiert machen und da haben jetzt einige, unter anderem jetzt eben ganz neue Check, die ja ist wie so online, also früher war es mal so wie so eine Nachhilfe oder so, also man kann da eben Infos beziehen und da haben sie jetzt halt die Sorge oder jetzt verklagen sie auf Schadensersatz, dass Alphabet sozusagen diese Daten von Check nimmt, komprimiert und die dann eben bei sich auf der Seite in der Suche dann sozusagen anzeigt und Check ist wohl halt zu großen Teilen darauf angewiesen, auf diese Einnahmen dann halt, ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem, das Sie und auch andere haben, also auch Nachrichtenagenturen sehen das zum Beispiel recht kritisch, dass da also halt ohne Quelle man das sozusagen in der Google-Suche finden kann und das eben so ihre Kampfansage auch an die Chatbots dann war. Könnte interessant werden, aber Check hat eigentlich nicht die Mittel, um jetzt irgendwie Google da richtig gefährlich zu werden. Kann natürlich sein, dass jetzt da wieder mal eine Monopolklage durchgeht und sie dann halt eben eine Strafe bezahlen müssen. Aber ja, nur für diejenigen, die in Alphabet investiert sind, dürfte jetzt.
Ja, vielleicht also noch ganz kurz dann, wir müssen ja ganz kurz noch Tesla erwähnen. Da gibt es eine positive Meldung, eine negative. Also die Absatzzahlen in Europa, die sind katastrophal jetzt für den Januar. Das hatten wir, glaube ich, aber ganz kurz schon mal. Es wurden wohl nur 9.945 Autos zugelassen. 45% weniger als im Vorjahr. Also das ist schon mal brutal heftig. Deutschland fast minus 60%, Frankreich minus 63%, Holland minus 42%. Boah, das ist schon krass. Und in UK wurden sie sogar von BYD überholt. Also ja, das hängt zum Großteil, wie gesagt, vom neuen Model Y zusammen, wo die Leute drauf warten. Und zum anderen eben, ja, wahrscheinlich an der ganzen Politik mit Elon Musk und so. Wobei, jetzt ist die Bundestagswahl vorbei. Vielleicht beruhigt sich das ganze Thema auch, ne? Oft vergisst man ja auch dann schnell wieder. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Was aber vielleicht eher noch spannend ist, dieses ganze Thema Full Self-Driving, also autonomes Fahren in China, das wurde ja verschoben. Aber jetzt gibt's wohl erste Hinweise, dass das hier Stück für Stück jetzt in China ausgerollt wird von Tesla. Und da hat man zumindest die ganzen Code-Schnipsel gefunden und da soll es wohl nach und nach jetzt Updates geben. Also das könnte zumindest ein bisschen helfen. In China läuft es ja weiterhin ganz gut, auch wenn dort jetzt von Xiaopeng, Xiaomi, Li Auto sehr viel Konkurrenz kommt. Li Auto war heute auch 15% im Plus, weil sie ein neues E-Auto vorgestellt haben. Also erinnert mich irgendwie an die Zeiten, wo Nvidia eine neue Grafikchip vorgestellt hat oder Grafikkarte, dann ist die Aktie gestiegen. Also nur, wenn man ein Auto vorstellt, dass es dann direkt 15% hochgeht. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber es scheint ja richtig gut zu sein. Aber auch Xiaopeng ist heute im Plus. Also wie gesagt, China läuft ja insgesamt ganz gut. Und ja, zumindest dort sieht es bei Tesla noch ganz gut aus.
Ja. Ja, war jetzt aber auch genug Tesla für
ja,
heute.
Ja, das war's, genau.
Wir gucken jetzt mal auf die drei gefallenen Engel. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Nu Holdings an. Das ist ja so ein brasilianisches Fintech-Unternehmen, die, ja, es scheint jetzt so, als würde quasi jeder Brasilianer und Brasilianerin Nu mittlerweile benutzen. Also Wahnsinn, wie die da die letzten Jahre gewachsen sind. Und trotz übertroffener Gewinnerwartungen, die haben sie sogar deutlich übertroffen, ist die Aktie doch recht stark unter Druck geraten. Und da fragen sich jetzt viele, was war jetzt da los? Also der Quartalsumsatz, das waren ziemlich genau 3 Milliarden US-Dollar und die Konsensschätzung, die lag nur bei 2,74 Milliarden. Also das ist wirklich deutlich mehr als erwartet wurde. Allerdings ist die Nettozinsmarge um 70 Basispunkte gesunken auf 17,7%. Da haben sie aber schon gleich oder da ist dem Markt eigentlich recht klar gewesen, dass es hier vor allem so aufgrund von Wechselkursschwankungen und Einlagenstrategien Mexiko und Kolumbien zurückzuführen ist, denn gerade eben in diesen beiden Ländern, da hatten sie ja doch eine starke Expansion zuletzt und damit ist dann zum Beispiel auch so ein bisschen die monatliche Aktivitätsrate dann runtergegangen von Nu und ja, das hat jetzt so für den ein oder anderen Rücksetzer dann einfach gesorgt. Ansonsten für mich ja weiterhin ein recht interessantes Unternehmen. Sie haben 4,5 Millionen Neukunden gewonnen, die haben jetzt schon 114 Millionen Kunden, also das ist schon mittlerweile eine echte Größe in dem Vergleich. Mhm. Und das Unternehmen, sie haben auch einen Nettogewinn von über 500 Millionen US-Dollar gemacht und das ist ein Plus von 85%. Also man ist wirklich weit davon entfernt zu sagen, dass die Geschäfte nicht gut laufen bei dem Unternehmen und dementsprechend bin ich für die Aktie eigentlich weiter recht bullisch. Ja, ich habe es ja schon gesagt, also für dieses Jahr oder jetzt so für die nächsten Jahre traue ich dem Unternehmen viel zu. Natürlich bei diesen High-Growern, da gibt's immer mal wieder Nachrichten, die dann auch für größere Ausschläge nach unten dann einfach sorgen. Damit muss man klarkommen bei diesen Unternehmen. Aber langfristig gesehen bleibt es trotzdem eine recht spannende Wette, finde ich, gerade eben auch, wenn man mal so ein bisschen was außerhalb der USA sucht, auch im High-Growth-Bereich, da gibt es nicht so viele Unternehmen meiner Meinung nach, die jetzt wirklich viel Potenzial bieten oder halt auch schon so profitabel sind. Und da ist nur für mich weiterhin eine spannende Aktie.
Ja, hab's mir auch schon mal jetzt angefangen, mal näher anzuschauen. Ich überlege sogar echt davon, eine kleine Position mal bei mir so ins Langfristdepot reinzupacken. Aber wie gesagt, jetzt auch nicht zu groß, weil der Track Record auch hier richtig gut, was jetzt in dem Quartal sauer aufgestoßen ist, waren, dass da diese Währungseffekte ziemlich reingeschlagen haben. Deswegen waren die Erwartungen teilweise noch höher und die hatte man verfehlt. Aber ich glaube, wenn man das bereinigt hat um diese ganzen Währungseffekte, waren die Zahlen sogar besser. Man expandiert, du hast gesagt, in weitere Länder. Ich glaube, jetzt in Mexiko sogar 10 Millionen neue Kunden, mittlerweile 10 Millionen Kunden. 91% Wachstum in Kolumbien ist man jetzt aktiv. Und das Krasse ist ja, man ist sogar deutlich profitabel, wie du gesagt hast. Und ich glaube, je nachdem, wo jetzt der Kurs ist, das KGV ist sogar gar nicht so hoch, irgendwie nur bei 25 oder irgendwie so in die Richtung, wenn man jetzt auf die nächsten Monate schaut. Also es sieht echt alles sehr, sehr gut aus. Sie hatten ja, glaube ich mal, deswegen sind sie so erfolgreich in Brasilien, dass du das alles mit dem Handy machen konntest und irgendwie auch so eine virtuelle Kreditkarte dann irgendwie hattest und gar kein echtes Konto oder irgendwie so. Also sehr, sehr innovativ und hatten dann vielen Brasilianern erstmals Zugang zu Bankgeschäften und so weiter gegeben. Also sieht echt gut aus. Monatlich aktive Kunden weiter deutlich gesteigert. 22% mehr Kunden. Also das Wachstum ist weiter hoch, zweistellig. Aber es ist halt bei solchen Unternehmen so. Es war ja auch beim Mercado Libre mal so. Da war mal ein Quartal schlechter. Da wird die Aktie abgestraft. Das letzte Quartal war wieder gut. Jetzt steht sie wieder am Allzeithoch. Und ich rechne auch bei New Holding eigentlich damit, dass es da mittelfristig weiter nach oben geht. Sofern es da jetzt nicht irgendwie ganz krasse Währungseffekte gibt oder, und ich glaube, das war ja auch ein Grund so in Brasilien, dass der Staat da mehr jetzt auf die Bremse drückt wegen Verschuldung und so weiter, ne? Also der, ich glaube, es ist Herr Lula, ne? Der ist ja auch eher sehr links und so weiter und das hat jetzt den Business da teilweise nicht gerade Rückenwind gegeben, aber trotzdem an sich ein super Unternehmen, finde ich, deswegen werde ich mir auf jeden Fall auch mal näher anschauen. Sie kam jetzt ja massiv zurück. Ich gucke gerade noch mal, wo sie vorher war. Ich glaube, sie hat jetzt nach den Zahlen noch mal richtig auf den Deckel bekommen. Ja, sie war mal bei 16 Euro, jetzt ist sie noch bei 11. Ja, also da sieht man, ne, dass das... Aber sie war auch im Dezember 23 noch bei 5 Dollar. Also immer noch mehr als verdoppelt oder teilweise verdreifacht. Also ja. An sich super Unternehmen, gibt aber nach den Zahlen oft riesige Gaps nach oben und nach unten und so wird es wahrscheinlich auch weitergehen.
Genau, dann würde ich sagen, über die zweite Aktie hast du dich informiert. Wir haben oft darüber berichtet schon, ja. Hims & Hers, und wir haben ja auch auf die Risiken hingewiesen mit den Abnehmpräparaten. Und da gibt es nun Neuigkeiten, ja, die doch mal für ordentlich Druck auf den Kessel gesorgt haben.
Genau, also... wir haben es oft gesagt bei Hims & Hers, ja. Also das Ding, also ich weiß nicht, ob es eine Aktie gibt, die krasser schwankt. Und ich hatte letztens sogar eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, es tut so weh, dass ich war so oft in der Aktie drinne und habe auch richtig Geld verdient, aber diesen kompletten letzten Anstieg von, ich glaube, Anfang 30 Dollar bis über 70 Dollar habe ich halt komplett verpasst. Wir waren jetzt am 19. Februar teilweise bei fast 73 Dollar und sind jetzt gerade vorbörslich 19,5% im Minus bei 41,30 Dollar. Also, da seht ihr mal. Und das ist jetzt, dieser Rücksetzer ist jetzt hier in 4 Tagen erfolgt. Also, das ist einfach krass. Der erste Schlag kam, als es dann die Meldung gab, dass es jetzt keine Knappheit mehr gibt an den Mitteln von Novo Nordisk, also an den GLP-1 Abnehmspritzen. Bei den Mitteln von Eli Lilly war das ja auch schon vorher so und jetzt ist es auch bei dem Mittel von Novo Nordisk so, und das bedeutet, dass solche Unternehmen wie Hims & Hers, die ja dann solche Compoundings gemacht haben, also selbst zusammengemischte Sachen, die aber auf demselben Wirkstoff, diesem Semaglutid basieren, dass die verkauft werden durften, weil es eben diese Knappheit gab, aber jetzt dann eben ab Mai wohl nicht mehr. Und das hat dann für diesen ersten Schlag gesorgt. Und dann kamen jetzt gestern die Zahlen und da muss man sagen, die waren wieder querbeet beeindruckend, muss man einfach sagen. 95% Umsatzwachstum auf 481 Millionen, Schätzungen lagen bei 470 Millionen. Das Nettoergebnis hat man auf 26 Millionen ja vervielfacht. Ich glaube, im Vorjahresquartal waren wir ganz knapp nur positiv. Adjusted EBITDA 54,1 Millionen. Da lag man im Rahmen der Erwartungen. Und auch die Guidance ist weiter sehr gut. Man erwartet jetzt fürs erste Quartal 520 bis 540 Millionen. Schätzungen lagen unter 500 Millionen. Beim Adjusted EBITDA liegt man so im Rahmen der Erwartungen mit 55 bis 65 Millionen. Aber auch der Gesamtjahresumsatz 2,3 bis 2,4 Milliarden. Schätzungen 2,07 Milliarden. Also eigentlich ja alles super, super geil, ne? Aber wieso ist die Aktie jetzt 19% im Minus? Es gab so ein paar Punkte noch, die unter Erwartung waren, zum Beispiel die Bruttomarge im Q4, immer noch beeindruckende 77%, da wurden aber fast 79% erwartet und der Free Cashflow, der war nur im Rahmen der Erwartung, aber das Problem ist jetzt einfach, und das, ich habe mir das schon ein bisschen jetzt durchgelesen, was auch in der im Call dann kam, da haben mich natürlich jetzt alle gefragt, wie es weitergeht, und das Ding ist, und deswegen hat der Markt, glaube ich, so eine große Skepsis, sie haben immer noch ein sehr, sehr großes Paket an Umsatzwachstum drinne, was diese Abnehmmittel angeht. Ne? Also es ist aktuell so, ich muss das gerade mal aufmachen, ich habe mir einiges notiert, dass sie diese Compoundings jetzt ja wohl nicht mehr verkaufen dürfen, aber diese komplett personalisierten Gewichtsabnehmmedikamente, die können sie immer noch wohl verkaufen, aber die machen wohl erst einen kleinen Teil aus und die sind auch nicht mehr so margenstark. Und da hat der Markt, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht eine gewisse Skepsis, wie stark das überhaupt jetzt wachsen kann, ne? Und es ist ja auch die Frage, und da bin ich auch echt skeptisch, wenn die da jetzt anfangen, irgendwie das so hinzudeichseln, dass das so personalisiert ist, dass das nicht mehr hier unter diese Restriktion fällt, dass man es nicht mehr verkaufen kann. Da wird es wahrscheinlich dann entweder Stress mit der FDA geben oder Novo Nordisk klagen oder Eli Lilly klagen, ne? Weil sie sich natürlich dann nicht den Umsatz wegnehmen lassen wollen. Und das ist halt ein großes Problem. Und sie haben zwar jetzt in ihrem Ausblick dieses normale Geschäft, wie gesagt, nicht mit drinne, aber unter anderem auch dieses, das, was sie jetzt anbieten wollen ab der zweiten Hälfte des Jahres, das ist ja dieses Semaglutid heißt es. Das ist eigentlich so ein, ich will mal sagen, so ein Vorgängermedikament. Liraglutid wollen sie anbieten. Das ist eben ein Vorgängermedikament von diesem Semaglutid, was jetzt gerade aktuell ist, wirkt aber nicht so gut, aber trotzdem, wenn man das halt anbieten kann an seine Kunden günstig, dann kann man damit vielleicht dann zumindest die Leute als Kunden behalten. Aber damit wird man wohl nicht so gute Margen haben. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen für Skepsis gesorgt. Trotzdem, was man halt sagen muss, ne, wir hatten es gerade eben gesagt, 95% Umsatzwachstum. Würde man diese ganzen Abnehmgeschichten rausnehmen, dieses GLP-1, wären es immer noch 43% Umsatzwachstum. Also die wachsen auch so noch sehr, sehr stark. Aber es ist halt ein Unterschied zwischen 43% und 95%. Und deswegen, da jetzt der Unsicherheit da ist, kann ich es nachvollziehen, dass die Aktie doch deutlich korrigiert hat. Zumal sie ja im Vorfeld auch wirklich, das war ja irgendwie so eine Art Short-Squeeze einfach. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Wir waren im Januar bei $25. Dann hat die Aktie sich fast verdreifacht dieses Jahr. Jetzt kam eben wieder dieser Schlag und die Aktie ist wieder deutlich im Minus. Ich denke mal, also für mich bleibt es eine sehr spannende Story, aber dieses Thema mit den GLP-1-Abnehmspritzen ist, glaube ich, jetzt erstmal tot. Und jetzt ist Unsicherheit da, wie viel die wirklich davon dann ummünzen können in dieses Liraglutid. Oder sie haben ja auch ganz andere Abnehmsachen hier mit Vitaminen oder Riegel und so, aber ganz ehrlich, ne, also die Leute wollen abnehmen, indem sie sich da diese Spritze reinfeuern, das funktioniert und nicht irgendwelche Vitamine futtern oder Abnehmshakes trinken, das ist ja eher hier so Weight Watcher mäßig, das ist, ich glaube, das ist halt nicht so das ganz große Business, ne, aber dieses Liraglutid könnte da noch ein bisschen was abfangen, aber der Markt hat auf jeden Fall große Skepsis, dass diese, ich guck gerade nochmal, das haben sie sogar, hat jetzt jemand sogar ausgerechnet, genau, dass das wirklich, und da sagen sie, 725 Millionen Umsatz wollen sie weiterhin machen mit den Abnehmpräparaten und das eben ohne ihr Zugpferd dann ab Mai mit dem Semaglutid. Und da hat der Markt, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht so ein bisschen Skepsis und vielleicht werden dann die Schätzungen auch, diese sehr optimistischen Schätzungen nicht erreicht und deswegen, glaube ich, wird die Aktie so abgestraft, weil es halt viel Unsicherheit einfach gibt. Ne? So, das als grobe Richtung. Ich finde es trotzdem weiterhin ein sehr spannendes Unternehmen. Sie hatten ja letzte Woche nochmal so eine Übernahme getätigt auch von so einem Unternehmen, was dann, wo man dann zu Hause Blut testen kann, das dann einschicken kann. Dadurch kriegt vielleicht auch Hims noch mehr Daten. Man kann ihnen noch mehr Sachen anbieten, den Menschen, ne, was sie brauchen und so. Also sie wollen ja hin zu weiter personalisierter Medizin und da sind sie eigentlich auf einem guten Weg, finde ich, ne? Und sie haben mit dem Abnehmspritzen eine Menge Geld verdient, Menge Kunden reingeholt. Das ebbt jetzt ab, aber an sich ist die Story für mich weiter sehr, sehr spannend, ne? Aber das Ding kann trotzdem noch weiter fallen jetzt, ne? Also das ist sehr schwer zu sagen, wo da jetzt irgendwo ein Boden kommt, weil da ja auch immer oft Fraudzeller drinne waren. Wenn wir gleich die Zahlen, ach so, die Zahlen, du hast dir gar nicht angeschaut, ne? Also ich hab's, wenn du dir mal anschaust, ne, wie sie sehr sie Gas gegeben haben wieder, was Werbung und so angeht. Sie hatten ja sogar, glaube ich, am Super Bowl geworben. Also da ballern sie richtig krass rein. Marketing von 125 auf 221 Millionen erhöht. Die Total Operating Expenses von 204 auf 350 Millionen erhöht. Also da feuern sie halt auch richtig raus. Trotzdem Income from Operations 18,5 Millionen. Im Vorjahr waren es 400 Millionen Verlust. Aber wenn halt diese Abnehmspritzen jetzt nicht mehr mit dabei sind, da müssen sie auch ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht zu sehr aufs Gas drücken, was die Kosten angeht. Ne? Und ja, wie gesagt, jetzt gibt's erstmal wieder auf den Deckel, aber das war bei der Aktie schon immer so. Ne? Hü und Hot, einfach hoch, runter, richtig krasses Teil.
Ja, das Problem ist, wie du sagst, das wird gar nicht unbedingt die Umsätze sein, sondern eher dann die Gewinne, weil man muss sich vorstellen, wenn es personalisiert ist, dann ist da ja in der Regel immer mal mindestens ein Arzt dazwischen und dadurlich wird das Ganze halt gleich sehr viel unprofitabler und das ist das große Problem an der Geschichte. Ja, das ist für mich dann gar nicht mal so der wegfallende Umsatz, sondern tatsächlich der wegfallende Gewinn, der dann kommt oder eben dann zumindest mal so die operativen Profite. Ja, aber genau, Michael hat es jetzt sehr ausführlich erklärt, deswegen brauche ich da jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen, sondern wir wollen natürlich noch über den Hype-Flyer der letzten Jahre sprechen, nämlich Palantir. Mhm. Da scheiden sich natürlich wie immer die Geister, aber man kann jetzt auf jeden Fall nicht bestreiten, dass es jetzt hier auch mal eine wirklich spürbare Korrektur gegeben hat. Also so ein knappes Viertel, würde ich sagen, ist weg von ihrem Hochstand vor. Das ist natürlich auch noch nicht lange her, ja. Aber
man hat so lange darauf gewartet. Ich glaube, die Shortseller haben so oft sich die Finger verbrannt und ja, jetzt ist es soweit. Also von $125 auf $88. Wow.
Ja, aber heftig. Wie gesagt, ich verstehe das nicht, wie man so einen Titel shorten kann. Also das kann so lange noch so stark nach oben gehen, ja. Dass die Bewertung übertrieben ist, da ja gibt's meiner Meinung nach kaum zwei Meinungen, ja, aber das kann halt lange so weitergehen und das ist halt einfach ein Glücksspiel. Aber was hat denn jetzt dafür gesorgt? Also ja, es gab Nachrichten, die dafür gesorgt haben, das ist jetzt nicht einfach so eine Korrektur, die mal gekommen ist. Und zwar gab es da gleich zwei Nachrichten, meiner Meinung nach, die dafür gesorgt haben. Das eine, dass jetzt ja die Regierung angekündigt hat, dass sie die Ausgaben reduzieren möchten. Da gibt es aber geteilte Meinungen. Wir haben ja vorher schon Dan Ives von Wedbush mal hier gehabt. Mhm. Und zwar hat der sogar gemeint, dass es trotz einer Reduzierung sogar positiv sich auf Palantir auswirken könnte. Da merkt man dann, ja, das ist schon wirklich so der
Kannst ja alle durch die rosa-rote Brille sehen. Ne? Also das ist halt, der ist halt wirklich, egal was für eine Meldung kommt, immer ist alles nur positiv für Nvidia oder positiv für Palantir. Der ist echt so geil, der
Typ. Ja, also er glaubt, dass da sogar mehr IT-Budget vom Pentagon auf Palantir rückfallen könnte. Aber da gibt's auch kritische Stimmen und zwar zum Beispiel Louis Di Palma von William Blair, die sehen da jetzt ein signifikantes Risiko, dass die Umsätze hier sich in den USA vor allem eben verlangsamen könnten. Ich meine, die meisten, die so ein bisschen in der Aktie drin sind, wissen natürlich, dass sie auch hier eben ja doch, ja, also nicht gerade sehr kleine Aufträge von der Regierung dann eben bekommen. Und das andere ist jetzt auch, dass wohl Alex Karp angekündigt hat, dass er Aktien für $1,2 Milliarden verkaufen möchte. Ja, da sage ich auch, ich bin da jetzt bei sowas, bei diesen Insider-Trades, da bin ich jetzt nicht so ganz kritisch, vor allem, wenn eine Aktie so gut gelaufen ist, dass jetzt da auch mal jemand kommt und sagt, ja, jetzt will er auch mal ein bisschen den großen Reibach machen, sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, aber es ist auf jeden Fall natürlich keine positive Nachricht. Das kann man auf jeden Fall so festhalten und dann sagen halt vielleicht einige auch im Umkehrschluss, okay, vielleicht sieht Alex Karpel jetzt gerade, also das ist für ihn erstmal so das vorläufige, höchste Ziel erreicht ist, was die Kurse angeht, kann man natürlich rückschließen darauf, liegt ja nahe, weil wenn er jetzt der festen Meinung davon ist, dass es in den nächsten Wochen sich nochmal verdoppelt, wäre natürlich klar, dass er dann keine Aktien jetzt erstmal verkauft, aber ist so der typische Blick in die Glaskugel. Man muss allerdings natürlich trotzdem immer noch sagen, ja, also für mich bleibt sie weiterhin ultra hoch bewertet, also für mich würde das noch lange nicht reichen, um da jetzt ernsthaft darüber nachzudenken, wenn man an dem Unternehmen interessiert ist, da einzusteigen, wie gesagt, diejenigen, die jetzt da schon länger mit dabei sind, die diesen großen Anstieg mitgenommen haben und von Palantir überzeugt sind, es gibt jetzt aber auch keine Nachrichten, wo ich jetzt sage, oh, da müsste man jetzt direkt dann das Handtuch dann werfen, weil, wie gesagt, man sieht ja sogar, selbst die Experten sind sich da nicht ganz einig, aber ja, Reduzierung von den Verteidigungsausgaben sollte eigentlich eher negativ für Palantir sein. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, wenn sich jetzt die USA und Russland tatsächlich einigen, könnte man ja auch wieder so als Umkehrschluss sagen, weil damals, ich erinnere noch, da hat der Alex Karp auch schon getönt, als der Ukraine-Krieg sozusagen losgegangen ist, dass sie eigentlich ja einer der großen Profiteure sind. Das heißt für mich dann eigentlich auch im Umkehrschluss, dass sie einer der großen Verlierer dann wären, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Alex Karp trotzdem wieder eine Begründung dann findet, warum
er dann trotzdem... Ja auch wieder, der wird auch wieder sagen, nein, das ist doch positiv.
Genau, ja, das könnte ja doch sein. Ja, also denk dran, das muss man immer mit einem zwinkernden Auge sehen. Wir wollen da einfach nur so neutral die Faktenlage darlegen. Ich kann mich aber eben noch gut erinnern dran, dass er ja damals schon gesagt hat, dass sie da einer der großen Profiteure eben sind. Aber im Umkehrschluss muss man dann eben auch sagen, dass sie da theoretisch einer der großen Verlierer sein sollten, wobei die USA, glaube ich, trotzdem, also ja, weiterhin die ein oder anderen Dollar in die Verteidigung fließen lassen. Deswegen, ja, muss man differenziert betrachten. Aber ich selbst bin halt trotzdem, ja, wie willst du Palantir bewerten aktuell? Es ist halt ultra schwierig, sage ich jetzt mal so.
Ja, sie haben ja immer noch, waren noch bald mal Richtung 80-fachem Umsatz bewertet und KGV von, keine Ahnung, 500, 600. Das kam jetzt natürlich ein bisschen runter einfach, aber trotzdem, ja. Sie wachsen jetzt, glaube ich, mit über 30%. Aber um in diese Bewertung reinzuwachsen, das hatten wir auch oft gesagt, da vergehen halt Jahre, ne, und was immer so weitergeht mit dem Wachstum, schwierig, ne? Deswegen, also ich greife dort auch nicht rein, auch wenn jetzt vielleicht die nächsten Tage nochmal ein Bounce anstehen könnte, aber ich glaube irgendwie, die ganz große Party ist vorbei und grundsätzlich wegen den Insider-Verkäufen hast du natürlich recht, in den USA ist das völlig normal, die haben ja immer Aktienoptionen, die hauen sie halt raus, da gibt's immer Insider-Verkäufe, aber die Menge und jetzt auch wieder wie aggressiv, also im Milliardenbereich, ja, also puh, das ist für mich ja trotzdem schon so ein Zeichen, dass er auch jetzt sagt, ne, die ganze Zeit schon, der hat ja schon vorher verkauft, dass er da Chips vom Tisch nimmt und seine Schäfchen ins Trockene bringt und da vielleicht auch damit rechnet, dass der Kurs nicht ewig so weit oben bleibt. Deswegen. Aber klar, er spielt trotzdem weiter die Story und Palantir hat sich ja super entwickelt. Da waren wir ja beide viel zu skeptisch, muss man ja auch einfach sagen. Aber
haben wir ja schon öfter gesagt.
Ja, haben wir auch zugegeben, ne? Aber dass jetzt die Leute halt, die da drin sind, immer denken, es kann nur weiter hochgehen, kann weiter hochgehen. Das ist halt auch ein Trugschluss einfach, ne? Also, wie gesagt, ich hatte es heute vorhin am Anfang schon gesagt von der Folge, selbst wenn ein Unternehmen gut ist, die können trotzdem mal 70-80% in einem Bärenmarkt verlieren oder auch mal 30-40%. Ich meine, Palantir ist ja jetzt bald schon 30% runter vom Hoch, wenn es so weitergeht. Das geht halt ganz schnell dann
einfach. Ja, man muss aber natürlich trotzdem sagen, auf ein Monat Sicht ist Palantir immer noch 18%.
Ja.
Also, deswegen,
ich... Ja, das Problem ist aber halt einfach, dass viele Leute, je nachdem, man sieht es ja auch mal in den Umsätzen, dass dann immer mehr Leute nochmal reinpumpen, um da was nicht zu verpassen. Die Umsätze werden immer größer, immer größer. Und dann verlieren halt doch viele Leute. Oder sind jetzt vielleicht wieder plus minus null oder sogar schon ein Minus. Dasselbe war ja auch bei Hims & Hers, ne? Die Aktie wollte ewig keiner haben. Und dann, wenn die anfängt zu steigen, kommen immer mehr Leute rein. Boom, boom, boom. Auf einmal ist die auch noch bei den meist gehandelten Werten in Deutschland auf einmal. Und auf einmal findet die jeder geil hier, auch auf Social Media. Und irgendwann knallt's dann halt mal wieder, ne? Und da muss man halt einfach aufpassen, dass man diese Züge diese immer steiler werdenden Züge, die nach oben fahren, nicht zu spät erst erwischt. Ne? Ich bin ja auch ein Freund von Momentum. Sowas kann man reiten, aber es wird halt irgendwann sehr gefährlich, wenn du dann irgendwie in Aufschläge von 5% vorbörslich nochmal rein und ist alles so geil. Das ist dann nämlich nicht alles geil, da gibt's irgendwann mal auf den Deckel.
Ja, man muss halt immer das unter dem Aspekt sehen, auf welches Niveau ist sie zurückgefallen. Und ich glaube, wenn vor einem Monat wir gesagt hätten, jetzt ist sie günstig, jetzt mal anschauen oder jetzt ist sie interessant, ich glaube, dann hätten uns viele für verrückt erklärt. Ja. Deswegen, also 25% klingt jetzt erstmal viel in einer Woche, aber ja, es ist halt trotzdem ein verdammt hohes Niveau, wo man aktuell dann eben immer also noch
genau,
ist.
Nur nochmal, um das vielleicht so in den Kontext zu fassen. Es gab ja dann die Quartalszahlen, danach hat die Aktie ja nochmal, ich glaube, was war das, ein über 20% Gap und ist weiter hochgelaufen, was für mich überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat. Und genau jetzt sind wir vorbörslich auf dem Niveau, wo die Aktie stand, bevor die letzten Quartalszahlen kamen. Aber dieses Niveau war auch schon vorher ein Allzeithoch. Also, ne, die ist natürlich trotzdem immer noch. Da dachte ich mir auch schon, wie gut müssen die Zahlen werden, damit die Aktien noch positiv reagierten. Genau an dem Niveau sind wir jetzt wieder. Waren zwar natürlich teilweise höher, aber das ist halt für mich halt eine völlige Übertreibung gewesen. Ne? Aber so rein technisch kann das natürlich jetzt sein. Wir sind jetzt so an der 50-Tage-Linie, dass da ein kurzer Bounce kommt. Hängt aber auch vieles jetzt vom Gesamtmarkt ab. Und wenn da die Stimmung halt kippt, auch bei Momentumwerten, da muss man echt aufpassen, ne? Da liegen ja auch viele Stops, vielleicht auch ein bisschen was Gehebeltes, dann irgendwelche Optionen und ist ja eine der beliebtesten Aktien überhaupt, auch für Trader und Privatanleger. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig, ins fallende Messer zu greifen, da bin ich ganz ehrlich.
Ja, wir werden es aber versprochen weiter für euch mitverfolgen. Genau. Dann zum Ende nur noch ein kurzer Hinweis. Nur noch diese Woche gibt es das Gewinnspiel bei unserem Werbepartner Smart Broker oder Kooperationspartner. Noch eben eine ganz kurze Werbung zum Ende. Bis zum 28. habt ihr Zeit, die Gratis-Aktie von der Telekom abzustauben und eben ein Gratis-GAFAM-Aktienpaket. Also ein glücklicher Gewinner wird das komplette Paket erhalten. Da habt ihr nur noch bis zum 28. Zeit. Deswegen schaut gerne mal unten in den Link in der Videobeschreibung und in die Shownotes rein. Und dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.